wieder vorher, als ich dieses Buch gelesen habe. Es ist ein Buch im Alten Testament. Es ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich von Salomo geschrieben. Steht nicht ausdrücklich so, aber wahrscheinlich von Salomo geschrieben in seinen älteren Jahren. Also es ist nicht ganz klar, ob es kurz vor er dann weg von Gott gegangen ist oder ob er dann ein bisschen zu Sinne kam am Ende seines Lebens. Das ist alles nicht klar. Aber es ist klar, dass es von ein bisschen so seine ältere Jahren. Und man denkt immer, dass das Hohelied, was auch von Salomo geschrieben ist, ist so in seinen jüngeren Jahren, wo es geht um die Liebe und wie schön das alles leidenschaftlich ist. Und dann kamen in seinen mittleren Jahren die Sprüche, die ganze Weisheit, wo Gott ihn so geschenkt hat. Und er gibt alles diese Weisheit weiter, was er dann auch geforscht und richtig von Gott gehört hat und beobachtet und gesehen. Und dann kommt das Buch der Prediger. Und das ist in seinen älteren Jahren, seine späteren Lebensjahren, wo er alles in seinem ganzen Leben ein bisschen anschaut und auch beobachtet von und gehört von allen Leuten in Israel, aber auch außerhalb Israel. Die Leute kamen von überall, um mit ihm zu reden und von ihm zuzuhören und so weiter. Und er macht mehrere Beobachtungen und Argumente in diesem Buch. Und ich finde es sehr interessant. Und vorher habe ich dieses Buch gelesen und immer wieder ein bisschen so, Mann, ist der ganz depressiv. Schisch, guck mal einfach mal die Verse, Kapitel 1, Verses 1 und bis 3. Na? Die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Unnichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Unnichtigkeit der Nichtigkeit, alles ist nichtig. Was bleibt den Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Oh. Und so geht es immer weiter. Und die ganze Kapitel, die ganze Sachen geht's weiter und weiter. Da gibt's nichts Neues unter der Sonne. Was war, wird auch wieder. Und was kommt, niemand wird erinnern. Und du wirst nicht erinnern von denen, die später kommen. Und wir erinnern die Vorfahren nicht. Und nichts ist Neues. Und wir lernen von unseren Fehlern nicht. Und da gibt's Unterdrückten und Gassisten. Und alles ist ein Haschen nach Wind. Und du kannst so hart arbeiten und du kannst Gutes tun und das genießen. Aber es bringt dir nichts. Alles ist Nichtigkeiten. So habe ich es immer vorher gelesen. So habe ich immer gedacht, boah, was für eine depressive Buch in der Bibel. Meine Güte, was soll ich hier mal damit anfangen? Und da gibt's so ein paar Dinge da drin, was jeder sagt, total außer Kontext, die dann gut anhören, wie es gibt eine Zeit für jedes unter der Sonne, es gibt eine Zeit zu ruhen, es gibt eine Zeit zu arbeiten, es gibt da, und das wird sehr oft nur dieses Teil rausgenommen und etwas positiv dann so gebracht. Und das ganze Kontext rundherum denkt man, okay, das können wir gar nicht erwähnen, weil das ist dann total wieder mal depressiv. So. Oder Gott hat die Ewigkeiten in dem Herzen der Menschen hineingelegt. Und alles, was Gott tut, ist ewig und es ist gut. Das steht auch sogar da drin. Also ein paar positive gibt's. Aber dann kommt's wieder mal zu, aber alles, was wir tun, ist nur ein Haschen nach dem Wind. Wir versuchen alles zu tun. Oh. Schon interessant. Und dann habe ich in meiner Zeit, dieses Mal, während ich jemals das durchlese, ein paar Schlüsse gefunden, ein paar Neuigkeiten rausgefunden, weil ich habe einfach mal nicht verstanden. Und dann habe ich diese Phrase kennengelernt, unter der Sonne, und was das bedeutet. Ich habe ein bisschen recherchiert, weil es kommt immer wieder vor. Es ist egal, in welche Übersetzung du liest, das ist immer so, die verändern verschiedene Ausdrücke, aber unter der Sonne bleibt. Und das ist irgendwie so, warum, was soll das denn, dieses unter der Sonne bedeuten? Das ist mehrmals erwähnt in jedem Kapitel. Und man denkt, okay, wenn es mehrmals erwähnt ist in der Bibel, sollte man herausfinden, was bedeutet das? So habe ich ein bisschen recherchiert. Und tatsächlich ist es ein hebräisches Idiom oder eine Redewendung, was damals, keine Ahnung, wie viele tausende Jahre vorher, üblich war unter die Hebräer, unter die Juden. Das heißt, als Salomo oder anderen das aufgeschrieben haben, würde es etwas für sie bedeuten und sie würden es verstehen. Aber heutzutage, wir denken, was bedeutet das denn? Und haben vielleicht verschiedene Interpretationen. So, man schaute auf den Talmud und auf die rabbinische Kommentare von Rashi. Das sind die zwei, wo ich geschaut habe und wo anderen auch geschaut haben, wo ich in meiner Recherche so nachgeforscht habe. Das sind im Grunde genommen, kennt ihr, was Kommentare sind? Du hast die Bibel und dann hast du sehr hoch ausgebildete theologische Leute, die alles, ihr ganzes Leben so richtig erforschen und was sind die Urtexte und alles, die grammatikalischen, wie das kommt zusammen und sie geben dann ihre Kommentare, wie könnte man das so verstehen und auslegen. Und das ist nicht Gottes Wort, es ist ein Kommentar dazu. Aber es hilft uns zu verstehen, weil wir haben nicht die Zeit, alle diese Recherche zu machen, aber sie, das ist ihr Job. Und sie helfen uns dann zu verstehen und mehrere Kommentare helfen uns, können uns helfen, ein bisschen Hintergrund zu bilden. Und mit diesem Hintergrund dann gehen wir zu Gott und sagen, okay, was sagst du jetzt dazu? Weil ihr Wort ist nicht das Wort. Aber es kann hilfreich sein. Und genauso wie es deutsche Kommentare gibt zu der Bibel, heutzutage gab es auch damals und schon vorher jüdische Kommentare oder Leute, die Kommentare geschrieben haben zu der Alten Testament, zu den Büchern Mose und auch zu den Propheten. Und eine davon oder eine Sammlung davon ist der Talmud. Und andere sind sehr viele rabbinische Schreiben oder Kommentare von einer der bekanntesten, man nennt ihn Rashi. Und diese beide haben eine Erklärung für diese Redewendung gegeben, was das ganze Buch für mich auf einmal neu öffnete. Und einmal kann ich anders lesen. Möchte ich mit euch mitteilen. Entschuldigung. Also, unter der Sonne. Und ich werde nicht hineingehen, alle die verschiedenen Argumente dazu. Ich gebe nur die Zusammenfassung. Unter der Sonne bedeutet, laut dieser hebräischen Redewendung, die physische Welt ohne oder im Gegensatz zu der geistigen oder geistlichen Welt. Das heißt, alles, was hier ist, aber man ein Denken, ein Leben hier auf die Erde für diese Weltzeit, für diese Zeit allein und das, die Ewigkeit und Gott ist gar nicht da betrachtet. So ist unter der Sonne. So ohne Gott und Erkenntnis der geistlichen Welt und die Ewigkeit. Das ist, was diese Phrase bedeutet, unter der Sonne. Weil es ist nur unter unsere Sonne, sozusagen. Und denkt nicht an der Gott dahinter. Wenn man das weiß, dann auf einmal bedeutet alle diese Sachen ganz anders. Aber ich möchte das ein bisschen weiter erklären. Weil in jüdisches Denken und auch damals, nicht nur in jüdisches Denken, aber die jüdisches Denken, hebräisches Denken ist auch von so ein Teil von Zentralasien oder Mittleren Osten. Das ist eine ganz andere Kulturdenken, was sie haben, als wir in westlicher Kultur. Und manchmal hilft es uns ein bisschen, das anzuschauen. Also auch damals, besonders zu der Zeit, wo die Bibel geschrieben haben, haben sie dieses Verständnis von Zeit und Raum und von des Königreich Gottes und von was ist überhaupt unter der Sonne, geistliche Welt, physische Welt. Und die haben immer gesehen, seit dem Sündenfall, also seit der dritte Kapitel in Mose, wo Adam und Eva gesündigt haben und jetzt unsere ganze Realität ist anders, als was im Paradies war. Paradies ist verloren. Was wir verloren haben und jetzt leben wir hier, nennen die Juden oder nennen sie diese Weltzeit. Wenn du liest, auch im Neuen Testament, du hörst es immer wieder. Jesus spricht sogar sehr oft in seine Gleichnisse über zum Beispiel, wenn du deine Zuhause, deine Familie und alles verlässt, um mir nachzufolgen, wirst du hundertfältig in dieser Weltzeit und in der zukünftigen Weltzeit belohnt werden und das zurückbekommen. Also er spricht sehr oft, du kannst es lesen, es ist sehr interessant, danach zu gehen. Aber sie sprechen von dieser Weltzeit, ist beherrscht von dem Bösen, vom Teufel, von bösen Gedanken, von alles, wo der Einfluss vom Bösen. Es ist erfüllt mit Leid, Krankheit, Tod, Angst, Böses und so weiter. Das ist in dieser Weltzeit. Und dann kommt irgendwann mal der Tag des Gerichts. Im jüdischen Denken, sie haben immer wieder, du liest immer wieder im Alten und im Neuen Testament, hey, der Tag des Herrn, der Tag des Gerichts. Es kommt ein Tag, wo Gott kommt persönlich runter und er wird alles richten und er wird das Böse wegschaffen und alles neu machen. Und er wird sein Reich auf Erde wiederbringen und wiederherstellen. Und es wird wieder wie im Paradies und sein Volk wird gerettet und wird bei ihm sein. So ist auch die jüdische Hoffnung. Und so haben sie auch verstanden, wenn der Messias kommt, er wird dieses Tag anbringen. Und er wird sein Reich, Gottes Reich, auf Erden bringen. Und so haben sie verstanden, der Tag des Gerichts ist eine gute Sache. Keine ängstliche Sache. Man muss nicht davor Angst haben und sagen, oh nein, sondern es war gut. Denn sie haben verstanden, sie gehören Gott. Und Gottes Gericht, dann ist eine Sache, wo er sie zu ihm bringt. Und danach ist die zukünftige Weltzeit, wo es beherrscht ist von Gott. Wie in der geistlichen Welt jetzt, so dann auch auf Erden beherrscht von Gott und erfüllt mit Gerechtigkeit, ewiges Leben, Trost, Freude, alle Segnungen im Reich Gottes. Allein darüber die Namen von der Messias, was im Alten Testament prophezeit sind. Er ist der Friedenfürst. Er wird regieren mit Gerechtigkeit Gerechtigkeit und Justice. Also mit Recht und Gerechtigkeit. Er wird das Böse komplett zerschlagen und er wird alle trösten und die Tränen wegwischen und sie erheben. Also alle diese Prophetien, die sprechen hiervon. Und das ist das Hintergrundbedenken von unter der Sonne auch und dieses jüdisches Kulturdenken. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Dann geht es weiter. Was ist dann, wenn als Jesus kam? Jesus kam und sie erwarteten, er bringt den Tag des Gerichts, wenn er der Messias sein sollte. Aber er hat nicht so reagiert, wie sie es erwartet haben. Und deswegen haben sie gedacht, du befreist uns nicht von den Römern, du machst das und das und nicht, oder du kannst nicht der Messias sein, du musst ein Blasphemer sein. Aber Jesus kam und er brachte oder erfüllte Gottes Urteil. Er kam, um uns zu retten von unserer Sünde und Schuld und Scham. Und deswegen sagen wir auch, der König ist gekommen und damit auch sein Königreich ist angebrochen. Die Erfüllung, der Tag des Gerichts kommt noch. Und das ist mit sein zweites Kommen. Er wird kommen und dann wird er richten. Aber sein erstes Kommen sagt er, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern zu retten. Das, was verloren ist, zu retten. Und er kam und er nahm der Urteil oder die Strafe, die Konsequenzen, unsere Schuld und Sünde auf sich. Und er kam und sprach das Urteil Gottes aus. Und ich finde das sehr interessant. Ich nutze diese Worte ganz bewusst. Wenn man in einen Gerichtssaal kommt, da gibt's die Autorität zu entscheiden, Gesetze oder Strafe oder Folge, was soll geschehen im Gerichtssaal. Und der Urteil ist das mündliche Bekanntmachung von was entschieden worden ist. Versteht ihr das? Wenn jemand rausgeht und sagt, ich urteile oder ich gebe ein Urteil weiter, es ist eine mündliche Bekanntmachung, eine Verkündigung von was entschieden worden ist. Als Jesus kam, predigte er die frohe Botschaft. Er verkündete Gottes Entscheidung nicht zu verdammen oder zu verurteilen, sondern zu retten durch Jesus Christus und seinen Tod und Auferstehung. Das heißt, Gottes Urteil jetzt und der Tag des Gerichts bedeutet, Gottes Urteil rettet und befreit mich. Dieses Wort Urteil, ich werde Rechenschaft vor Gott abgeben und ich werde beurteilt. Wir müssen keine Angst dafür haben, weil Jesus gekommen ist. Und weil er verkündet den Urteil Gottes und Gott hat entschlossen, uns nicht nach unserem Tun zu richten, sondern er hat sich entschlossen, uns zu retten und zu befreien und er verkündet diesen Urteil. Gottes Urteil, es rettet und befreit mich. Gottes Urteil spricht mir die himmlischen Segnungen im Reich Gottes zu. Er sagt, okay, Gottes Urteil hier, Jesus hat es verkündet und hat es bezahlt und hat es erfüllt. Und er sagt, hey, die ganze Reich Gottes, was auch hier anfängt, weil Jesus hat es angebrochen, die ganze Reich Gottes, die Gerechtigkeit, ewiges Leben, Trost, Freude, alle Segnungen, alles, was in der Bibel beschrieben ist, was Gott für uns hält, alle die Zusagen, dass er einen Platz für uns macht, dass er einen Raum für uns schafft im Haus seines Vaters, all diese Zusagen, sie sind uns gegeben, sie sind uns zugehörig, die gehören jetzt zu uns. Das ist Gottes Urteil. Er sagt nicht, oh, ihr Sündige, ihr seid blöd. Er sagt, trotz eurer Sünde, ich rette euch, vergebe euch und ich spreche mein Reich und mein Haus und mein Vermögen und alle meine Segen euch zu. Ihr seid Erben Gottes, weil ihr in Christus seid. Miterben mit Christus, Kinder Gottes. Und ich schenke euch mein Reich. Das ist gute Nachricht. Gottes Urteil rettet und befreit. Gottes Urteil spricht sein Königreich und sein Segen uns zu. Und Gottes Urteil gibt jeden Bereich meines Lebens Bedeutung und Sinn. Auf einmal ändert es sich. Und das ist die Kernbotschaft. So lese ich und so habe ich es anders verstanden, wenn ich lese das Buch der Prediger. Weil er macht einen großen Kontrast zwischen unter der Sonne ein Denken ohne Gott oder tatsächlich im Gegensatz zu der geistlichen Welt. Und wie ist es, wenn wir nur hier unser Leben auf diese Erde fokussieren? Und wenn wir nur hier das gute Leben, was wir mal versuchen zu haben, hier und jetzt, und wir gar nicht an die Ewigkeit, gar nicht an Gott denken, gar nicht an seinen Gerichtstag denken, sondern nur hier und jetzt. Und er sagt, Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Es ist ein Haschen nach Wind, wenn wir nur für diese Welt leben. Und wenn wir nur dieses Denken haben. Ich habe hier ein kleines Beispiel mitgebracht. Um mein Versuch hier, ein Haschen nach Wind zu zeichnen. So. Ist gut, dass die Tür auf ist. Ich versuche mal ein bisschen Wind zu fangen. Warte mal, da ist kein Wind da drin. Warte mal, so. Vielleicht von draußen. Oh, Mann. Ein Haschen nach Wind. Und wir können tatsächlich sehr viel Energie verschwenden. Sehr viel Leid, Schmerz, Mühe geben nach Dinge, die am Ende platzen, die am Ende nur für diese Weltzeit ist, aber nicht für die zukünftige. Und die am Ende uns nichts bringen. Und das ist, wo er dann weitergeht. So möchte ich diese Aussage machen. Wenn wir das umgekehrt jetzt machen, ein Leben im Bewusstsein, dass es eine geistliche Welt gibt, und dass es eine zukünftige Weltzeit gibt, in der Gott herrscht und sein Gericht alles entscheidet, schafft Ehrfurcht in mir. Gottesfurcht. Ehrfurcht. Wenn ich mein Leben so bewusst lebe, es wird mich ändern. Wenn ich vor meine Augen habe, es kommt ein Gerichtstag. Gott gibt's. Eine geistliche Welt gibt's. Und die Ewigkeit gibt. Und das ist, wo es wirklich darauf kommt. Und wenn ich das immer vor meinen Augen, nicht nur sonntags, sondern immer vor Augen haben. Wir singen, Gott, du bist groß und du bist Gott und du bist der Herr. Und unter der Woche versuchen wir den Wind zu fangen und sind so beschäftigt mit verschiedenen Sachen. Aber wenn wir die ganze Zeit immer bewusst das vor unsere Augen, in unsere Herzen tragen, auf einmal ändert das sehr, sehr viel. Prediger, am Ende, das ist das zweite Schlüssel, um dieses Buch zu verstehen. Das erste ist, was bedeutet unter der Sonne? Und das zweite ist, damals in der Zeit, Hebräer oder die Schreiber haben das Thesis ihre Schreiben, was sie sagen wollte, am Ende gesetzt und nicht am Vorne. Hier in westlicher Kultur, kennst du vielleicht für die Studenten oder aus der Schule, erinnert ihr, ihr müsst eine Hausarbeit schreiben, du musst immer so eine Einleitung und dann kurz danach, irgendwo am Ende der Einleitung oder so, musst du dann sagen, was du eigentlich argumentierst. Musst sagen, hier ist meine These. Und dann der Rest des Papier oder der Rest, was du schreibst, soll da deine Argumente dafür, deine Begründungen, die Fakten, was du recherchiert hast, deine Beispiele davon, sollte das dann quasi erheben und dann machst du ein Fazit, eine Zusammenfassung am Ende. Was das Ganze so und dann sagst du entweder, ich war falsch oder hatte recht oder und so weiter. Das ist so, wie man in westliche Kultur macht. Aber wie ich von Wackes Familie gelernt habe, der arabische Denken oder anderes Denken, so aus dem eher mittleren Ost oder syrische oder jüdische auch Denken ist mehr so Salatpredigen. Salatpredigen, so nennt Peter das, ich finde es dann ganz toll. Salatpredigt ist, oh, ein bisschen von da, das hört sich auch gut an, man werft das auch mal ein bisschen rein. Und dann das und das, ja, hier ist so etwas aus der Bibel, hier, da ist eine Stelle, das ist interessant. Und man denkt, und für die Deutschen, wir denken, was willst du sagen? Ich bin so. Aber diese, ja, hier, so, Argumente, und am Ende stellen wir so, das. Schmeck mal, und was denkst du dazu? Das ist so, wie die Jüdische denken. Und das ist so, wie die Arabische denken. Und so macht auch der Prediger. Er fängt alle diese gefühlt depressive, aber eigentlich sind sie Argumente für sein Thesis, was die letzten zwei Sätze sind in seinem Buch. Und hier sind sie. Lass uns die Summe aller Lehre hören. Okay? Hier kommt's ran. Fürchte Gott, halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Das ist seine These. Und dann, wenn wir, also in westlicher Kultur, wir würden anfangen mit die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allen Verborgenen, es sei gut oder böse. Oh, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt denn? Und dann würde er so weitergehen. Und dann gibt er seine Argumente. Und wir lesen einfach nur ein paar dieser Argumenten, aber wir, anstatt unter der Sonne, werden wir das ersetzen mit ohne Gott und die Ewigkeit. Einfach um zu verstehen, die Bedeutung dieses Idiom. So, dann sehen wir die Argumente. Das ist nur ein paar. Es ist durchaus, das sind 9 Kapitel, ich gehe nicht alle 9 Kapitel durch, nur einige. In Kapitel 1, Vers 3. Was bleibt den Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht, in einem Leben ohne Gott und die Ewigkeit? Was bleibt es, wenn es nur um diese Erde bedeutet und geht? Vers 9, was gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues in einem Leben ohne Gott und die Ewigkeit. Wir machen die gleiche Fehler wie vorher. Und unsere Zukünftigen werden wahrscheinlich auch die gleiche Fehler machen. Vers 14, ich beobachte alle Werke, die getan werden in einem Leben ohne Gott und die Ewigkeit. Ich beobachtete das. Und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Kapitel 2. Ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen. Na, er versucht dann verschiedene Wege, den Sinn des Lebens zu finden. Hier auf die Erde, ohne Gott und die Ewigkeit. Und er sagte, okay, aber siehe, auch das ist nichtig. Vers 10 bis 11. Ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz vor keiner Freude zurück. Denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe und das war mein Teil von all meiner Mühe. Also ich habe mich komplett zu der Freude in diese Welt gegeben. Was es gibt dann? Wein an Frauen, man kann das nachlesen. Er gab sich komplett hin und da hatte er Freude, aber es war das Einzige, was er hat in dem Moment. Und dann war es wieder weg. Man weckte den nächsten Morgen auf, weg. Und dann musste nochmal und nochmal. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes in einem Leben ohne Gott und die Ewigkeit. Seht ihr die Argumente? Vers 3 und 4, nur ein paar Stellen. Weiter sah ich in einem Leben ohne Gott und die Ewigkeit, so er beobachtet, an der Stätte des Gerichts, da herrscht Ungerechtigkeit. Ja, Ungerechtigkeit herrschte an der Stätte des Rechts. In der Welt ohne Gott, ohne ein Denken an die Ewigkeit, ohne ein Denken an den Gerichtstag Gottes, herrscht auch in unsere Recht und Gerichte, in unsere menschliche Richten Ungerechtigkeit. Da sprach ich in meinem Herzen, jetzt der Prediger, Gott wird den Gerechten wie den Gottlosen richten. Denn er hat dort eine Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Es gibt einen Gerichtstag. In Kapitel 4, so wandte ich mich um, ich sah alle Bedrückungen, die verübt werden in einem Leben oder einer Welt ohne Gott und die Ewigkeit. Und siehe, da flossen Tränen von Unterdrückten, die keinen Tröster hatten. Und weil die Hand ihrer Unterdrücker so stark war, konnte sie niemand trösten. So anstatt alle diese Dinge, steht da meistens unter der Sonne. Ich gucke mal um, alles ist ungerecht, alles sind Unterdrückte. So, man kann sehr depressiv sein. Oder man kann erkennen, hey, wenn es nur um diese Welt geht. Und wenn unser Denken begrenzt ist, nur zu was wir hier und jetzt haben können. Es ist alles nichts und Nichtigkeiten. Nichts Bleibendes. Aber wenn wir Gott haben, wenn wir das vor Augen haben, wenn wir erkennen, es gibt einen Gott, eine geistliche Welt, ein Gerichtstag kommt, aber dieser Gerichtstag müssen wir keine Angst davor haben. Der Gerichtstag für uns bedeutet der Urteil, was uns rettet und befreit. Der Urteil, was uns den Königreich Gottes und alle Segnungen zuspricht und unser Leben Sinn macht, müssen wir keine Angst haben. So, wer würde vielleicht mal denken, nur in unter der Sonne denken, in dieser Weltzeit, wer würde sagen, hey, du bist gesegnet, wenn du leidest, du hast Schmerzen. Oh, sorry, du hast Rückenschmerzen, ach, aber du bist gesegnet. Wer würde sagen, du bist arm, oh, du hast nichts zu essen, schade, du bist gesegnet. Wer würde sagen, du leidest, du bist ein Opfer der Ungerechtigkeit? Jemand hat dir komplett Unrecht einfach mal dein Geld genommen und dich ins Gefängnis geworfen. Ach, du bist gesegnet. Du bist verfolgt, weil du einfach etwas anderes glaubst als jemand anders. Ich finde deinen Glauben komisch und habe dich einfach mal geschlagen. Gesegnet. Wer sagt sowas? Es macht keinen Sinn in dieser Welt. Aber genau das hat Jesus gesagt in der Bergpredigt. Gesegnet bist du, wenn du verfolgt bist von meinem Namen, wenn wir mit dieses Sinn und dieses Denken haben von Gott und seiner Ewigkeit. Denn ihnen gehört das Reich Gottes. Gesegnet bist du. Alle Segen bist du, wenn Jesus in unsere unter der Sonne hineinkommt, wenn er in unsere Welt, wie er tatsächlich gekommen ist, und wenn er in unsere Denken hineinschreitet und wir erinnern, hey, es geht um das, es geht um ihn und sein Urteil spricht uns frei und wir haben einen Gerichtstag und wenn wir diese Ehrfurcht vor Gott leben, boah, dann auf einmal bedeutet alles anders. Dann, wenn wir gute Werke tun und die Arbeit unserer Hände machen und Mühe geben. Unsere Schätze sind gesammelt im Himmel, wo weder Rost, Motten, noch kleine Hühner sie auffressen können oder irgendwas da Falsches gemacht werden können. Unser Arbeitsplatz und die Arbeit, die du tust an deinem Arbeitsplatz, ob es Putzen ist oder irgendwas im Büro, was auch immer deine Arbeit ist, es wird zu einem Ort, an dem du Salz und Licht sein kannst. Es ist, wo dein Charakter und deine Ehrlichkeit vor Gott mehr zählen als die Arbeit in sich. Oder? Wenn ich denke, ich habe hier heute gedacht, boah, ich werde predigen, anderen sind auf die Bühne und so weiter, aber eigentlich der Dienst und das Leben vor Gott in dieser Ehrfurcht, jeder von uns dient Gott. Jeder von uns ist ein Gottesdiener. Jeder von uns trägt das Königreich Gottes da, wo ihr seid, in der Familie oder auf dem Arbeitsplatz oder was immer er macht. Jeder von uns steht vor Gottes Thron und dient ihm. Und eigentlich sollen wir alle einander ehren. Ich möchte euch, ob du eine Mama bist oder ein Papa, ob du arbeitest, und bist ständig auf die Arbeit und arbeiten, kommst nach Hause und bist erschöpft und dann auch Zeit versuchst zu finden für deine Frau und für deine Kinder, wer du bist. Ich ehre dich. Du bist ein Diener Gottes. Du bist ein Auserwählter. Du bist ein Kind und du bist gesehen. Du bist wertvoll. Und dein Dienst ist nicht weniger wert als diese Predigt oder Predigtdienst. Warum? Weil jeder von uns lebt vor Gott. Und jeder von uns hat einen Gerichtstag und sein Urteil spricht aus Leben über uns. Und er sieht und wird jeden richten oder jeden belohnen nach seinem Werk, was er hat. Und es geht nicht um, dass wir miteinander vergleichen, sondern eigentlich, dass wir einander erheben und ehren. Boah, wenn wir leben mit diesem Bewusstsein, es verändert alles. Die Beziehungen, die wir haben, unsere Familie. Wenn ich weiß, es kommt ein Gerichtstag, ich möchte so sehr, dass meine Familie Jesus kennenlernt. Und wie ich mich mit denen verhalte, wird ändern. Oder wenn da Beziehungen sind, wie auf der Arbeitsplatz, wie gehe ich mit meinen Kollegen um oder mein Chef? Und ich bin bewusst, es gibt einen Gerichtstag. Für mich, aber auch für sie. Was ändert das? Und wie ich Mitleid haben oder Erbarmen habe oder vielleicht einfach Geduld habe und so weiter. Weißt, versteht ihr? Es schafft Ehrfurcht oder Gottesfurcht in uns. Und das ist, worauf unser Leben dann ankommt. Dann jedes Bereich unseres Lebens auf einmal hat Sinn. Hat einen Sinn, was nicht nur für diese Zeit hier und jetzt, dass es mir glücklich geht, sondern einen Sinn für die Ewigkeit. Denn die Arme, wenn es nur um diese Zeit und hier und ein glückliches Leben hier und jetzt zu haben, die armen Leute, die dann geboren sind in der Sklaverei oder in der Armut, wo sie einfach keine Chance haben, das wäre das vollkommenste, ungerechte, schrecklichste Ding ever, wenn es nur um dieses Leben geht. Aber es geht nicht nur um dieses Leben, sondern wir wissen, Gott ist bei denen. Und er ist da und wir sollen auch natürlich hier und jetzt stehen für die Armen und für die Witwen und so weiter. Gott auch. Das ist auch wichtig für hier und jetzt. Aber wir wissen, es ist viel größer, als was eine Einzelne machen können. Aber wir wissen, es gibt einen Gerichtstag. Und diese Leute, die Letzten, werden zuerst. Sie werden erhoben. Alle Bibelstellen übrigens, wenn du dieses Verständnis von dieser Weltzeit und die zukünftige Weltzeit, dieses Königreich Gottes, auf einmal kommen Bibelstellen komplett neu und unlebendig rüber. Ich kann es nur empfehlen, denk mal darüber nach. So, Anwendungen, da kommen wir zum Schluss. Was können wir tun? Ich habe 3 Punkte eigentlich, möchte einfach mal empfehlen, das ist, was ich versuche zu tun. Und ich hoffe, dass es euch segnet und euch auch ein bisschen so tief in dieses Bewusstsein hineinbringt. Erstens, lies dieses Buch der Prediger in der Bibel. Und ersetze unter der Sonne mit ohne Gott und die Ewigkeit oder ohne Gott und sein Gerichtstag. Und dann, was spricht dich an? Schau mal, was das ist. Es ist nicht in meinem PowerPoint, aber ich lese aus 2. Timotheus Kapitel 3. Wenn wir auch in Prediger lesen, alle Schriften, da steht 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben, auch dieses Buch. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Es ist nützlich, dass wir wachsen. Damit, warum wachsen wir? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und wir werden gerichtet nach unsere Werke. Nicht gerettet nach unsere Werke, gerichtet, belohnt nach unsere Werke. Also, grabe tief rein. Lies das Wort. Lies dieses Buch, lies andere Sachen, lies das Wort und sei ein Lerner. Das ist das Nächste. Kapitel 2 in Vers Kapitel 13 und 14. Ich habe es jetzt nur zusammengefasst hier. Ich finde es sehr interessant. Aber in all seiner Beobachtungen, er macht auch einige Sachen, wo er sagt, hey, ich habe beobachtet, hier ist eine Wahrheit. Weisheit ist besser als Torheit. Wow. Man will mal so denken. Aber Weisheit ist tatsächlich besser. Die Folge, die Früchte sind besser als Torheit. So sei ein Lerner und suche Weisheit. Steht überall in den Sprüchen. Vers 26. Denn dem Menschen, der vor ihm, vor Gott, vorgefällig ist, er gibt Weisheit und Erkenntnis und Freude. Wer möchte das? Ich möchte mehr Weisheit, Erkenntnis und Freude. Das ist, was Gott schenkt. So suche nach Weisheit. Suche, lese das Wort, suche da drin, grabe tief ein. Was bedeutet diese Dinge? Lehre mich, Gott. Schaffe in mir Ehrfurcht. Mach uns dein Herz auf und suche, dass er dir lehrt und diese Ehrfurcht, dieses du bist höher als mein Verständnis und meine Gefühle. Kapitel 3. Ich habe erkannt, sagt Salomo oder der Prediger, dass es nichts Besseres unter ihnen, unter den Menschen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Hört sich interessant, so ein bisschen so weltlich an erstmal. Aber er meint es, doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt, bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Das heißt, sogar in unserer Freude und unserer Genießen und unserer Essen und Trinken, wenn wir das bewusst nicht unter der Sonne ohne Gott und ohne die Ewigkeit, sondern bewusst vor Gott und in dieser Ehrfurcht leben und dann essen und trinken und genießen und dankbar, mit dankbaren Herzen, es lehrt uns auch, Gott zu fürchten. Es wächst Ehrfurcht in uns. Sei hungrig, ist meine Zusammenfassung. Und der dritte Punkt, sei hungrig nach Gott und der Durchbruch, diese geistlichen Dinge. Sei zufrieden mit dem, was nur irdischen Wert hat. Also, oft hat Jesus auch gesagt in Matthäus 6,33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Es ist nicht schlimm, zu freuen an die guten Sachen, die wir hier auf der Erde haben. Es ist nicht schlimm, ein richtig schönes Mahlzeit zu genießen. Hat viel gekostet, richtig, sagen wir mal so, ein Gans zu essen. So, mit schönen Beilagen und alles immer da. Das ist nicht schlecht, auch daran zu genießen. Oder, meine arabische Freunde, es ist nicht schlecht zu genießen, das leckeres Essen. Es ist richtig gut. Wenn unsere Freude aber nur daran ist und nicht unsere Freude, dass er uns schenkt, dass er da ist, dass wir eines Tages auch vor den Mahlzeit des Herrn werden, dann verpassen wir so viel. Und diese Mahlzeit, wir genießen es und 10 Minuten später, wenn wir fertig mit Essen sind, ist der Genuss fertig. Aber wenn wir die Ewigkeit vor Augen haben, wenn wir Gottes Urteil verstehen, oh, dann der Freude geht weiter. Versteht ihr? Also sei hungrig nach Gott, nach des Geistlichen. Sei hungrig und gib dich mehr, ich mehr. Sei nicht zufrieden mit des Geistlichen, was man hat, sondern ich will mehr. Aber sei zufrieden mit dem Guten, was wir hier und jetzt nur irdischen Wert hat. Und trachte nicht, ich brauche das nächste Handy und ich brauche das nächste und besseres Ding, um mehr Freude zu haben, weil 5 Minuten danach wirst du keine Freude mehr haben und dann musst du das nächste haben. Das ist Nichtigkeiten, sagte auch ein Prediger. Sei zufrieden mit dem irdischen Wert, was man hat, aber suche und trachte zuerst nach Gottes Reich und bewusst in dieses Gott ist da, es gibt eine geistliche Welt. Sein Urteil über mich rettet mich. Sein Urteil über mich befreit mich. Sein Urteil ist, ich bin nicht nach meiner Werke gerichtet, sondern ich bin vergeben und ich habe die Ewigkeit. Und alle Zusagen im Reich Gottes und im Himmel sind meiner. Ich darf es hier und jetzt anfangen zu erleben und eines Tages werde ich das vollkommen erleben. Das ist mein Schicksal, das ist meine Erbe, das ist womit ich lebe mit Gott. Halleluja, danke Gott. Und das bringt jeden Bereich meines Lebens Sinn. Und so sagt Prediger am Ende, fürchte Gott, halte seine Gebote, denn darauf, den ganzen Menschen kommt darauf. Das macht alles aus für jeden Mensch. Denn er wird uns richten. Es gibt den Gerichtstag. Ich möchte einfach, dass wir, Lobpressing kann schon auf die Bühne kommen. Ich möchte, dass wir einfach unsere Herz aufmachen. Ich möchte euch einfach mal die Frage stellen, während sie denn Lied spielen. Bist du offen dafür, dass Gott seinen Gottesfürcht oder Ehrfurcht in dir wachsen lässt? Es bedeutet vielleicht, dass er dich ermahnt an einige Stellen. Oder auch, dass er dir zeigt, dass diese Dinge auf dieser Erde vielleicht sind weniger wert. Und er möchte dir einen neuen Paradigmenwechsel vielleicht mal geben. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet, aber bist du bereit? Auch wenn es vielleicht bedeutet, gesegnet zu sein, weil man Ungerechtigkeit erlebt, aber für ihn und mit ihm. Sind wir bereit, dass er Ehrfurcht in uns schafft? Sind wir bereit, bewusst, Gott, lehre mich? Weil diese Welt, ich muss sagen, mehr und mehr, wenn ich die Nachrichten, wenn alles, unsere Kultur will, ich habe das Gefühl, es will die Ewigkeit und es will Gott und es will dieses Gerichtstag komplett ausblenden, so dass wir nur auf diese unter der Sonne fokussieren. Weil dann ist jeder Streben und so und ich muss höher als du und so. Nein. Ich glaube, wir müssen ein bisschen kämpfen für dieses Perspektive der Ewigkeit. Aber nicht kämpfen mit, sondern kämpfen, indem wir surrender, indem wir uns hingeben und sage, schaffe du diese Verständnis in mir, hilf mir neu zu sehen. Ich lese und ich suche und ich trachte zuerst nach dem Reich und ich werde tief graben, denn in dir ist das Leben und mit dir macht alles Sinn. Und ich brauche das. Selbst das Leiden. Römer 8,18. Paulus sagte, ich bin überzeugt, dass das Leiden dieser Weltzeit nichts in Vergleich ist mit der Herrlichkeit, die wir dann haben werden. Selbst das, selbst die trauern, werden getröstet. Selbst das, alles kommt in dieses ein bisschen mehr zu Sinn. Selbst unfaire und schwere Sachen haben Sinn, wenn wir erinnern, es gibt eine geistliche Welt, er ist für uns, sein Urteil ist positiv und der Gerichtstag ist gut für uns. Und wir haben diese Zusagen und diese Erbe im Himmel. Und auch hier und jetzt werden wir stückweit das auch schmecken und erleben. So lass uns einfach unsere Herzen aufmachen. Und wenn du dazu bereit bist, sag einfach mal, ja, ich bin bereit, ich möchte. Herr, lehre mich, hier bin ich.